mit Gastgeschenken nach Hause? Das und genau das wollen wir heute besprechen. Das ist die Frage aller Fragen für dieses Wochenende. Und damit Servus und habe die Ehre, herzlich willkommen. Neue Warm-up vom Who Dat Germany Talk steht an. Ich bin unverkennbar der Bene und an meiner Seite heute unser Quarterback-Genie, der Phil. Phil, ich grüße dich.
Guten Tag, es ist mir eine Freude, wieder hier sein zu können. Mit der Begrüßung natürlich umso mehr. Und wir sind mal gespannt, was unser Superstar-Quarterback Joey B hier aufs Feld zaubern wird.
Ja, definitiv. Bevor wir uns dem Spiel widmen, haben wir noch so ein paar allgemeine News, wie ihr das gewohnt seid, oder auch ein paar, ja, ein bisschen was zum Schmunzeln. Ist dir aufgefallen bei der letzten Folge, dass Jules einfach unsere ersten 5 Minuten rausgeschnitten hat?
Nein, ist mir nicht
Du
aufgefallen.
schaust etwas
Ich habe
ungläubig, aber ja,
die Folge nicht
tatsächlich.
gehört, muss ich jetzt einfach mal knallhart ehrlich gestehen, aber nein. Warum hat er das
Ey,
getan?
ich. Ja, ich meine, man muss wissen, das waren tatsächlich 2 Tonspuren, aber irgendwie die erste hat er nicht gecheckt, dass er die mit reinschneiden muss, und so hat es dann gleich mit unserem zweiten Punkt im Sheet gestartet. Deswegen kann ich jetzt alle meine Gags von letzter Woche nochmal bringen und dich nochmal vom Bus schmeißen. Das ist eigentlich ziemlich geil.
Ach, schon
Und
Scheißdreck. Mann, Jules.
für die Hard, ja, für die Hardcore Who Dat Germany Talk Fans unter euch. Diesen brisanten Tonausschnitt, den wird es sicherlich mal bei Patreon oder bei OnlyFans zu hören geben. Nein, Spaß beiseite. OnlyFans sowieso eine ganz eigene Sache, verstehe ich bis heute nicht, wer dafür bezahlt. Patreon ergibt ja vielleicht noch ein bisschen Sinn. Aber dem wollen wir uns nicht widmen. Wenn ihr sagt, ihr habt ein bisschen Geld übrig, dann spendet es oder kauft euch geiles Merch von uns, weil unser Online-Shop auch nach unserer London-Reise immer noch online ist und gibt immer noch heißen Stuff. Soweit, so gut. Phil, wenn du dich erinnerst, ich habe dich letzte Woche gefragt, wer waren denn die 3 besten Saints-Spieler nach PFF-Grade? Und da hast du ziemlich verkackt. Du hattest, glaube ich, nicht viel richtig.
Ich hatte einen.
Deswegen gebe ich dir jetzt einfach einen Satz, da ist richtig, ja, genau. Ich will an dieser Stelle nicht verraten, wen. Jetzt ist ein Spieltag rum, jetzt hat sich da ein bisschen was verändert und deswegen darfst du nochmal tippen. Wer sind denn die 3 bestgeranktesten Saints-Spieler nach PFF?
Tyrann Mathieu.
Nein,
Ja, der ist
der war es beim letzten Mal, der fiel raus.
rausgefallen. Okay, das hätte ich mir denken können. Wir schmeißen jetzt nicht nur einfach Namen rein, sondern wir überlegen uns jetzt mal was. Letztes Mal waren sehr viele Defensive-Spieler. Ich glaube, Ryan Ramczyk war es, Tyrann Mathieu und Demario Davis waren das. So, Demario Davis hatte ich das
Ganz
letzte
genau.
Mal. Mathieu war dumm, das habe ich einfach nur mal reingeschmissen, weil ich dachte, okay, vielleicht, naja, gut. Demario Davis war jetzt per se auch nicht schlecht, aber ich glaube nicht mehr, dass er zu den Bestgerankten gehört. Schlicht und ergreifend, weil die Performance der Defense gegen die Seahawks einfach nicht so gut war, dass ich jetzt glaube, dass es da eine Individual-Supernote gibt. Ist der
Falsch.
noch drin? Boah.
Der ist noch drin, ja. Der steht und jetzt kommt der Oberschock sogar Nummer 1.
Echt? Okay, krank. Na gut, die achten auch mehr auf individuelle Spieler und aufs Individuelle. Von daher, ich will die Noten da überhaupt nicht anzweifeln. Ja gut, Taysom Hill muss jetzt definitiv rein.
Auch nicht dabei,
Okay,
nicht in den
jetzt.
Top 3.
Jetzt wird's bullshittig. Ja, Alter. Was willst du da noch einpacken,
Einen
Kassen?
hast du noch, einen gebe
Dann
ich
gehe ich
dir
nur mit
noch.
Ryan Ramczyk wieder einmal.
Okay, der ist auch nicht mehr
Okay.
dabei.
Jo.
Also, ich muss also erstmal wirklich hinterfragen, wie PFF Pete Werner bitte einschätzt, weil für mich spielt Pete Werner ganz klar eine stärkere Saison als Demario
Ja.
Davis. Gut, wir werden es nicht erfahren. Cam Jordan fehlt mir eigentlich auch, der kommt nämlich auch langsam in Tritt. An Nummer 3 Chris Olave ist noch nicht in Ordnung, dass er dabei ist. An Nummer 2 Andy Dalton, da hat jeder geschaut, wo dieses Ranking
Was
rauskam,
ein
weil Andy
Bullshit.
Dalton okay, aber nicht PFF, zweitbestgerankter Saints-Spieler, und an Nummer 1 Demario Davis. Okay, kann man so sehen, wie man will. Mich würde interessieren, könnt ihr ja dann unter den folgenden Posts kommentieren, wie viel hattet ihr richtig? Und so weiter zum nächsten Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr es in der Overtime hattet, weil die habe ich mir nicht angehört. Aber das kam alles erst so ein bisschen danach raus. So ein paar Taysom Hill Facts habe ich. Nummer 1, hast du mitbekommen, was Sean Payton über Taysom Hill gesagt hat?
Ich habe nur mitbekommen, was Sean Payton über Alvin und Ingram gesagt hat. Aber über Taysom Hill, nein.
Das habe ich nicht mitbekommen. Dann, was hat er über... Okay, er hat mit Mickey Loomis telefoniert und hat gemeint, wenn dir die 10 Millionen Dollar Salary nächstes Jahr auf den Sack gehen, ich nehme dir Taysom gerne ab. Also das deutet A darauf hin, dass Sean Payton wieder zurückkommt, darüber müssen wir später auch noch sprechen. Mm-hmm. Und B, also man muss echt sagen, ja, Taysom Hill, teuerster Thailand und so weiter und so fort. Wenn der, also es ist nicht davon auszugehen, dass der jede Woche so spielt, aber wenn nur immer so scheibchenweise das Seattle-Spiel dabei ist, dann wäre es mir das schon wert. Und jetzt würde mich interessieren, was hat er denn über AK und über Ingram gesagt?
Können wir danach direkt über Sean Payton reden, einfach weil es mehr auf brennt, mich brennt, oder wollen wir das noch ein bisschen weiter hinten rausschieben?
Ich hätte noch ein, zwei
Teils. Okay, dann machen wir erst den Teils im Hilfertig, wenn wir mal Sean Payton. Das ist hier eine wunderbare Demokratie.
Gut, nämlich. Ja, willst du anfangen, oder soll ich schnell Taysom
Hill? Ja, ich würde das jetzt zu Ingram und so noch bringen. Also, achso, genau. Ja,
dann
ja, also im Interview, ich glaube, die Szene ist mittlerweile auch schon in unserer Gruppe drin, im Fernsehinterview mit Sean Payton wurde dann irgendwie Ingram dazu geschaltet und dann ließ Sean Payton es sich nicht verkneifen, Ingram darauf hinzubelehren, dass er den verdammten Football festzuhalten hat. Und dass er bitte auch seinen lieben Freund Elvin darauf hinweisen soll, dass die verdammt nochmal die Bälle festzuhalten haben. Sehr lustige Szene, kann ich nur empfehlen. Ich weiß nicht, unter was man es bei YouTube findet, aber man findet es bestimmt oder bei uns in der Gruppe. Und ja, war cool. Und da merkt man schon, da ist noch Chemistry da und ja, einfach, dass Sean Payton auch, glaube ich, ein wahnsinnig gutes Standing bei seinen Spielern hatte. Also, das ist kein, keine Ahnung, Bill Belichick, sondern das ist halt ein Sean Payton, ein anderer Typ von Head Coach.
Ja, nach 15 Jahren, glaube ich, ist das auch nicht egal, was in deiner ehemaligen Franchise passiert. Da achtest du schon drauf, weil Sean Payton hat ja auch noch viele, viele Bekannte und Freunde da. Zurück zu Taysom Hill, da kam einiges raus, wie ich sage, what the fuck. Seitdem es einen Super Bowl gibt, teilt er sich den Platz an der Sonne mit einem Spieler, was betrifft er das Einzige mit dem zweitgenannten Spieler, den du jetzt auch dann erraten darfst, 20 Rushing-Touchdowns erzielt, 8 Passing-Touchdowns und 6 Receiving-Touchdowns. Soweit krasse Stats. Wer war denn Spieler Nummer 2, der Ähnliches in der Super Bowl-Ära erreicht hat?
Warte, lass mich nachdenken. Ich habe eine Idee. Ich kann nur nicht sagen, wie er heißt. Cordell Stewart. Mr. Slash.
Wer war es nicht?
Schade.
Walter Payton wäre es gewesen.
Wer?
Knapp daneben
Walter
ist
Payton.
Auch dabei. Walter Payton. Ja.
Okay. Nee, weil Cordell Stewart, Mr. Slash, war auch so ein bisschen, ja, ich tue alles. Und ja, ich dachte vielleicht, okay, schade. Na gut.
Ja, das soll es nicht gewesen sein. Natürlich ist Taysom Hill auch der einzige, oder geteilt an der Sonne, Platz 1 in der Saints-Franchise, der in einem Spiel 3 Rushing-Touchdowns und einen Passing-Touchdown hatte. Und jetzt hier die Frage, die könntest du aber richtig haben, mit wem teilt er sich denn da den Platz an der Sonne?
Mit wem? Nochmal, Entschuldigung? Also welches Stats?
Saints-Franchise als einziger mit dem anderen Spieler, der in einem Spiel 3 Rushing-Touchdowns und einen Passing-Touchdown hatte. Wer ist denn der zweite Spieler, der das ebenfalls im Saints-Trikot geschafft hat?
Heißt er zufällig Manning im Nachnamen?
Naja, genau so heißt er, Archie Manning. So, wenigstens da den richtigen Riecher.
Boah, jetzt wäre es aber auch echt peinlich gewesen. Ich sag's dir, es untergräbt gerade ganz schön meine Autorität, das Fragenspiel hier.
Ja, naja, ein bisschen was musst du ja,
ja ich seh's schon.
Auch richtig haben. Was war noch so los die Woche, bevor wir dann wieder die Statistik gleich abtauchen? Tony Jones Jr. wurde ja von uns gekickt, ist danach bei den Seattle Seahawks gelandet. Die Saints haben daraufhin reagiert, haben sich neue Spieler auf den Practice Squad geholt. Die Runningbacks Jake Funk und Jordan Howard, da kommen wir später dann darauf zu sprechen, auf die beiden, ob das wirklich Sinn hat oder nicht. Soweit die News für die es nicht mitbekommen haben. Dann hast du ja gerade Alvin Kamara angesprochen. Und da habe ich noch einen interessanten Fact, den wir ja schon in der letzten Warm-up hatten. Nämlich, dass Seattle Probleme hat gegen Alvin Kamara und nach 3 Games, muss man festhalten, 84 Total Touches, 534 Total Yards, 3 Touchdowns, 3-0 Record. Ja, sie kriegen ihn nicht unter Kontrolle und sie haben es auch letzte Woche nicht geschafft. Das darf gerne so bleiben. Wer allerdings wem unter Kontrolle hatte, und das kommt überraschend, Marshon Lattimore gegen DK Metcalf. Auch interessant. Metcalf 2 Targets, 0 Receptions, 0 Touchdowns, 0 Yards, 0,0 Passer Rating und ein Pass Breakup von Marshon Lattimore. Also der hat geliefert, zumindest gegen Metcalf. Und generell muss man sagen, Lattimore, diese letzten ersten fünf Spiele, 18 Targets, 9 Receptions, 105 Yards, kein Touchdown, 68,6 Passer Rating und 2 Pass Breakups. Das ist nicht so schlecht, Leute. Da war das Vikings Game wohl wirklich bloß ein kleiner Ausrutscher. Was ich ja insofern ganz gut verheißen mag. So, dann, was haben wir noch? Lass mich schnell schauen. Das kommt alles später in der Folge. Dann lass uns jetzt doch mal über Sean Payton sprechen, Phil. Matt Rule ja bei den Panthers rausgeschmissen. Genau. Und Sean Payton ist gefragt. Das ist ja nichts Neues. Es sind die Dallas Cowboys immer mal wieder im Gespräch. Auch die Dolphins waren angeblich mal dran. Jetzt auch die Aussage am Telefon gegenüber Mickey Loomis, wenn du ihn nächstes Jahr nicht mehr brauchst, Sales zum Hill, die 10 Millionen Base Salary, die nehme ich mit. Es riecht danach, dass Sean Payton nächstes Jahr irgendwo coacht.
Ja, also ich glaube, der Busch brennt absolut, dass Sean Payton nochmal coacht. Ich glaube, Sean Payton, so sehr es mich auch leider stört, dass er nochmal coachen will, weil ich immer schön finde, wenn so ein Head Coach auch mit seinem Team dann aufhört und sagt, okay, Ende. Ich glaube, er will einfach nochmal ein neues Kapitel anfangen. Es ist, wie es ist. Ich glaube, dass Sean Payton definitiv nächstes Jahr wir als Head Coach sehen werden. Und vermutlich auch von einem NFL-Team. Darauf lassen seine letzten Aussagen schließen. Und ich kann mir ihn auch schlecht irgendwie im College vorstellen. War noch nie, glaube ich, ein großer College-Coach, sondern schon immer NFL. Und Dallas an sich, vielversprechende Option. Glaube ich aber nicht so ganz, was ich jetzt gehört habe, und das würde sich auch so ein Stück weit decken mit dem, was man bis jetzt so in der Gerüchteküche hört, sind anscheinend die Panthers, die da einen All-Out-Verkauf machen und sich zumindest Hoffnung machen, Sean Payton irgendwie zu bekommen, nach dem Motto, ich schmeiße meinen Headcoach früh raus, macht man in der Regel immer so, wenn ich weiß, dass ich eine Person haben will, dann schaffe ich nämlich Klarheit, indem ich den Posten frei mache und dafür sorge, dass die andere Person, wie, keine Ahnung, im Marketing oder was auch immer, ich schmeiße das eine weg, damit ich klar sagen kann, ich will jetzt das andere haben und nicht so eine doppelgleisige Strategie fahre, von wegen, ja, ich gucke mal, ob ich mich trenne oder nicht. Die Frage ist, ob wir ihn zu den Panthers gehen lassen werden, und da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber ich meine, jetzt mal langfristig gedacht, ist es vielleicht nicht so schlecht, wenn wir Sean Payton für so 1-2 Picks hertraden könnten und auch Taysom Hill vielleicht eventuell loswerden, denn der Mann ist jetzt auch schon 32, 33 und 10 Millionen Base Salary wird ab nächstem Jahr sau schwierig, und da ist das eventuell eine ganz gute Option.
Was ich sofort machen will, sie kriegen Sean Payton und Taysom Hill für einen Erstrunden-Pick.
Direkt dabei.
Die Panthers werden relativ, also man, ich weiß noch nicht, wie die Saison verläuft, aber ich würde sagen, Top 15 Pick ist da realisierbar. Top 10. Und wenn wir uns den zurückholen, oder sogar Top 10 Pick, dann können sie mir erst Taysom Hill und Sean Payton.
Ja, zumal die Panthers ja.
Wäre zwar ein bisschen traurig, Sean Payton dann zweimal im Jahr an der gegnerischen Sideline zu sehen, aber weil das Leben muss weitergehen, und wenn, dann schlägt man schon das Beste aus der Situation raus.
So sehe ich es auch, und die Panthers werden vermutlich CMC wegtraden und so weiter, also da wird ein Rebuild starten, also werden die noch mehr Picks haben, und ich glaube, da kann man echt ordentlich was abgeben. Und weniger Salary, was auf uns lastet, plus ein Draft-Pick, go for it.
Was du schon wieder alles weißt für CMC, war ja nur ein Gerücht. Aber gut, übrigens, Phil, was ist denn der schönste bzw. geilste Job in Amerika, den du haben kannst?
Jetzt fragst du mich Sachen.
Ich weiß, ich bin heute sehr fragelustig. Okay,
du Football-Teambesitzer. Musst dich
antworten. Fast. Gefeuerter Football-Coach. Matt Rule kriegt für die nächsten 48 Monate dafür, dass er den Couch nicht verlässt, pro Monat $834.000. Das sind über 48 Monate ein bisschen über 40 Millionen Dollar.
Nicht schlecht, Specht.
Alter. Dafür, dass du 48 Monate zu Hause da rumsitzen kannst, hast du ausgesorgt damit, hätte ich Bock drauf. Weil wir gerade beim Geld rausschmeißen sind und ich den Fact letzte Woche, eben nachdem den Schulz rausgeschnitten hat, euch nicht vorenthalten möchte, wiederhole ich das jetzt auch. Weil das Thursday Night Game letzten Donnerstag, Colts gegen Broncos, hat ja doch sein Fett wegbekommen. Heute steht an die Chicago Bears gegen die Washington Commanders, also auch nicht gerade so ein Filetstück an Footballspielen, mag man jetzt mal sagen. Amazon hat 13 Milliarden dafür bezahlt, alleine das Thursday Night Football Game übertragen zu dürfen für die nächsten 11 Jahre. Das sind also 1,18 Milliarden pro Jahr. Es gibt 15 Thursday Night Games pro Saison. Kurz gesagt, Amazon hat letzte Woche 78 Millionen Dollar bezahlt, um Colts gegen Broncos übertragen zu dürfen, und zahlen dieses Wochenende 78 Millionen Dollar, Chicago Bears gegen Washington Commanders übertragen zu dürfen. Wenn ich diesen Deal bei Amazon eingefädelt hätte, würde ich Roger Goodell für die Ansetzungen sowas von zur Rechenschaft ziehen, das sage ich dir, weil da verdienen die safe kein Geld mehr damit. Ich muss sagen, die Summen, die da umeinander gespielt werden, unfassbar. Unfassbar. Ich habe es ja schon oft genug gesagt, NFL eine Milliardenliga und. Ich denke, ihr habt über Drew Brees und sein Statement zum Pass, zu den ganzen Pass-Rush-Strafen, zu dem, ja, jetzt fällt mir der Name nicht ein.
Magst Roughing the Passer?
Ja, ganz genau, danke. Weiß nicht, ob ihr den besprochen habt, da sieht man eben, wie viel Geld in dieser Liga ist, und dann wird so ein Scheiße gepfiffen. Sowas regt mich by the way auf. Lass uns da jetzt eigentlich dran aufhängen, nicht zu viel Zeit verlieren, lass uns ein Spiel reinstarten. Haben jetzt eh schon
17 Minuten gelabert. Sau viel Zeit schon wieder.
Ich bin schon wieder voll dabei, aber wir ziehen durch. Spiel findet statt im Superdome. Wir haben wieder mal ein Heimspiel. Hat auch Dennis Allen gesagt, wir brauchen die Fans wieder genauso wie letzte Woche, weil die haben nämlich ganz schön nach vorne gepeitscht. Wovon ich auch ausgehe, dass gegen die Bengals wieder eine super Stimmung sein wird. Spiel ist nur zu sehen über Game Pass, kommt leider nirgendwo anders. Der All-Time-Record ist 7-7 ausgeglichen, da war ich etwas überrascht. Das letzte Spiel von uns war in Cincinnati, war ein ziemlicher Blowout-Sieg, 51-14. Hätte ich nichts dagegen, wenn das diesmal auch so kommt, ich glaube es fast nicht. Und dann wollen wir Punkt 2 abschließen und Punkt 3 kommen. Der Injury Report, Phil. Der ist bei uns wie gewohnt mal wieder etwas länger. Machst du dir denn Gedanken? Ich meine, wir haben jetzt nur mal den Injury Report vom Mittwoch vorliegen, weil es noch Donnerstag 18.28 Uhr ist, da ist noch nichts Neues draußen. Muss man sich mal wieder Sorgen machen oder hältst du jetzt erstmal den Ball flach und bleibst cool?
Also, ich weiß nicht genau, wer drauf steht. Ich habe nicht vor mir liegen, das ist aber halb so wild. Ich kann trotzdem ein, zwei Sachen dazu sagen. Lass mich raten, Thomas und Landry stehen beide drauf.
Ganz genau. Dazu noch Hardy, der nicht trainiert hat.
Gut.
Landry, der nicht trainiert hat. Peyton Turner, der nie wieder in seinem Leben trainieren wird, habe ich so das Gefühl. Olave war nicht mit drauf. Und Kevin Throckmorton war auch nicht beim Training. Also man muss dazu aber sagen, Olave war da, hat nur die Team-Drills nicht mitgemacht, da hat an der Sideline gearbeitet, ist in Stufe 3 vom Concussion-Protokoll, was ja so eine leichte Hoffnung schon übrig lässt, dass der fit werden könnte.
Ja, das ist...
Ich meine, wir haben auch nicht den Teamarzt der Miami Dolphins, also von daher...
Oder den der Los Angeles Chargers. Aber
es hätte schlimmer sein können. Grüße gehen raus an die Lunge von Tyra Taylor.
Also, ich habe die Prediction geguckt, Preview Saints Bengals Game. Und da hat der Announcer gesagt, als Michael Thomas natürlich immer der Punkt, unser Receiver kommt natürlich immer angesprochen, weil es eine unserer großen Trumpfwaffen wäre, vermeintlich, wenn alle fit wären. Und da meinte er ja dazu, ja, Michael Thomas ist nicht da, aber wirst du ihn vermissen? Oder wie hat er das gesagt? Warte, Michael Thomas ist nicht da, aber du kannst ihn ja nicht richtig vermissen, weil er war ja auch noch nie richtig da. Dachte ich mir so, okay, das ist ein massiver Front, aber er hat ein Stück weit recht damit. Und ich denke mir auf der anderen Seite, wir schaffen es auch ohne, wir bewegen den Ball auch ohne. Wir haben es jetzt gezeigt in den letzten zwei Spielen. Gegen die Vikings haben wir es gezeigt. Gegen die Seahawks haben wir es gezeigt. Wir sind nicht so schlecht. Also wenn alle drei Beitritts über ausfallen, dann haben wir ein echtes Problem. Das, glaube ich, kriegen wir auch nicht mit Taysom Hill und Alvin Kamara im super, super, super Ultimated Package hin, aber ich glaube, dass wir eh gegen die Bengals viel rennen müssen, da kommen wir gleich noch zu. Ich denke, wenn wir es schaffen, dass zumindest Olave wieder fit wird und vielleicht Landry auch noch dazu, dann ist es halb so wild. Und ich habe es vor 2 Wochen schon gesagt, ich will unbedingt, dass wir bald Michael Thomas traden. Ende.
Also ich glaube, vor der Trade-Deadline passiert da nichts mehr, da kommt aber sicher ein Football-Quickie noch dazu. Was an der Trade-Deadline so passieren könnte, ob man noch was braucht, da haben wir auch eine Frage von der Community drin, die wir später noch besprechen. Soweit, ich kann ein bisschen aufdröseln. Also schon mal ganz schön ist es, dass Marcus May in Limited Practice war, der war am Wochenende nicht dabei. Da hat Dennis Allen schon gesagt über Marcus May. Ich habe vorhin Marcus Williams gesagt.
Ja.
Ich bin ein bisschen.
Aber Marcus May war May, dann hast du
Limited gesagt, Practice. Ja. Ja, man merkt, ich vermisse Marcus Williams. Egal. Er hat gesagt, die Explosivität und Spielverständnis von Marcus May haben ganz schön gefehlt bei den Defensive Backs. Und die mussten einiges natürlich im Lineup umstellen und ersetzen kann man ihn per se so nicht. Schaut dann gut aus, dass er schon mal trainiert hat, wenn es so Limited war. Das wäre natürlich geil, wenn er zurückkommt. Michael Thomas soll fit sein, sagen mehrere Quellen, dass das nur reine Vorsichtsmaßnahme ist, dass er am Mittwoch nicht trainiert hat. Bei Jarvis Landry wird es eher kritisch, eher so 50-50, bei Chris Olave wahrscheinlich auch, je nachdem wie das Concussion-Protokoll durchkommt. Es ist halt die Problematik, Deontay Harty fällt länger aus. Und Rashid Shaheed, ja, als Punt-Returner gerne. Ob der schon fit ist, Wide Receiver zu spielen in der NFL, ich weiß es nicht. Noch mehr ein Aufruf an Glasquon Smith. Zeig dich, wenn du die Chance bekommst, auch Marcus Callaway. Jungs, ihr müsst die Kohlen dann aus dem Feuer holen. Das hilft alles nichts. Aber ich bin sehr optimistisch, dass das funktioniert. Bei den Bengals steht nicht groß was drauf. Also die haben jetzt nicht die riesen Probleme. T. Higgins hat nicht trainiert. Da muss man mal abwarten. Hayden Hurst hatte Limited Practice. Sonst waren es eher kleinere Namen. 2 Tackles allerdings, die nicht trainiert haben. Das könnte natürlich Richtung Deep ein Problem werden für Joe Burrow. Und ja, damit wollen wir reinstarten in die Bengals-Analyse. Wenn ich über die Bengals spreche, dann kommt natürlich Joe Burrow. Wann kommen da endlich nach Hause? So Kenny Pickett-mäßig. Dann kommt die Frage natürlich auf Trey Hendrickson. Ja, ich vermisse ihn, das muss ich auch zugeben. Von Bell, okay. Ja, war auch ein guter Saints-Spieler, aber es sage jetzt auch lieber Tyrann Mathieu wahrscheinlich. Und Eli Apple. Ja, über Eli Apple müssen wir nicht mehr viel sagen.
Der kann bleiben, wo der
Pfeffer wächst. Aber viel, ganz genau so ist es. Dann doch so ein viel Louisiana und ehemaliger Saints-Input bei den Bengals da. Nicht nur ihr Schlachtruf ist ja von unserem irgendwo abgeleitet mit Who Day. Jetzt hatten sie letztes Jahr diesen komplett überraschenden Run in den Super Bowl. Dieses Jahr so ein bisschen Startschwierigkeiten. Phil, was macht für jeden, der sich Joey B nicht genauer angesehen hat die letzten 2 oder 3 Jahre, was macht Joey B aus, was macht Ja'Marr Chase aus, T. Higgins, warum zum Fick haben sie immer noch eine O-Line, die zum Teil ICEs einfach so durchlässt, was geht ab bei den Bengals, was geht ab?
Oh, die Bengals, ein kein Novum, aber doch ein besonderer Fall aus läuft mal gut, läuft mal nicht gut. Also, dröseln wir es kurz auf. Letztes Jahr im Draft eine sehr fragwürdige Entscheidung getroffen, viel kritisiert von vielen Experten, von mir auch, stehe ich zu. Ich hätte lieber den O-Liner gehabt als den Wide Receiver Nummer 1. Die Bengals haben sich gegen Penei Sewell entschieden und für Ja'Marr Chase, den Kompagnon von Joe Burrow in LSU, den Super Receiver, ja.
Da habe ich immer gesagt, da hat das Herz gewonnen, nicht der Kopf.
Ja, da hat das Herz gewonnen.
Was Herz will, was das Herz
oh,
will.
Oh, ach, ein Philosoph unserer Bene. Ein Bierbankphilosoph, ja. Ein wahrer Bierbankphilosoph.
So ist es.
Also genau, die eher Herzentscheidung, aber die Bengals nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Saison ist doch durchaus geschafft, sich, naja, leistungsfähig zu stabilisieren und dann einen legendären, famosen Playoff-Run hinzulegen. Gegen die Chiefs unter anderem ein Wahnsinnsspiel als Top-Underdog und dadurch sind sie in den Super Bowl gekommen und haben es geschafft, ihre erste Championship-Teilnahme, ich glaube, seit Dutzenden Jahrzehnten. Ich weiß nicht, ob sie jemals schon im Championship waren. Ich glaube, die haben noch nie einen Super Bowl gewonnen, oder? Die Bengals. Na gut.
Ich glaube nicht. Ich kann es dir aber jetzt gerade auswendig nicht sagen.
Dann ist das leider so.
Ich bin hier der Fragesteller.
Ja, wir spielen das Spiel. Schön wieder zurück. genau, das ist den Super Bowl aber relativ knapp verloren. Ärgerlich für die Bengals-Fans. Und wie das so ist mit Second-Year-Quarterbacks, die es in den Super Bowl schaffen, da hinkt immer ein großes Fragezeichen hinten dran. Und so auch bei Joey B. In der Offseason hat man sich an einigen Baustellen verstärkt. Bis jetzt die Bengals noch nicht so überzeugend die Saison gestartet, mit 2-3, auch kein wirklich wahnsinnig guter Rekord. Die Bengals brauchen dieses Saints-Game unbedingt, wenn sie Playoff-Kurs halten wollen. Das ist ein Must-Win, also da führt kein Weg dran vorbei. Ja, das große Problem der Bengals neben ihrer Defense, die O-Line. Joey B. mit wenig Zeit, viel Druck und natürlich dadurch auch hohem Verletzungspotenzial. Und das hat bis jetzt so gefehlt. Und was ich jetzt, einfach nur, weil ich es mitbekommen habe, was viel kritisiert wird, ist, dass Zach Taylor, der Head Coach der Bengals, für seine sehr offensichtlichen und fragwürdigen Play-Calling-Entscheidungen, Grüße gehen raus an uns vor 2 Jahren, als wir jedes Mal den Running-Back-Screen kritisiert haben. So ähnlich muss das wohl beim Play-Calling der Bengals momentan sein. Sehr offensichtlich, also man sagt wohl, Bengals in der Shotgun, Pass, Bengals under Center, Run. Ich habe es nicht überprüft, da war ich keine Zeit, aber ich bin mal gespannt, wie das gegen uns sein wird.
Ja, was erwartest du denn gegen uns? Weil wir müssen sagen, unsere Run, die ist relativ stabil. Die Pass, die wurde gerade von Geno Smith schon so ein bisschen auseinandergenommen, wobei da natürlich sehr viele individuelle Fehler auch mit dabei waren. Erwartest du denn eher, dass man sagt, Joey B., Jamar Chase und T. Higgins, seine Connections wird man nutzen, oder glaubst du, er wird eher den Ball öfter in die Hände von Joe Mixon geben? Was erwartest du denn, worauf würdest du dich als Defensive Coordinator der Saints denn einstellen?
Eine sehr gute Frage. Eine wirklich sehr, sehr gute Frage. Entschuldigung. Ich will ganz ehrlich sein, ich würde mich auf eine wirklich aggressive Bengals-Offense einstellen. Ich glaube, die Bengals haben ihr knappes knappes Game gegen die Ravens verloren. Ich glaube, es war sogar unter der ganz normalen Wochenende. Das heißt auch drum, ist egal, was war. Sehr knapp verloren. Die Bengals brauchen diesen Sieg. Also die Bengals sind an einem Punkt, der relativ ärgerlich ist, weil man relativ früh in der Saison, wenn sie 2-4 gehen, war es das mit den Playoffs so relativ. Der AFC North ist dieses Jahr keine unfassbar starke Division, aber durch den Sieg gegen die Ravens, dieses Top-Game, haben sie damit schon mal einen Schritt auf die Ravens verloren. Und vom Rekord her sind sie also nicht so stark, dass man sagen kann, hey, die werden auf jeden Fall noch in die Playoffs kommen. Das heißt, die Bengals müssen jetzt 3-3 gehen. Und ich bin mal ganz ehrlich, ich glaube, dass die Bengals auch probieren werden, das umzusetzen. Und zwar radikal, offensiv ein Feuerwerk abfeuern. Und unsere D-Line ist erst seit kurzem in Fahrt. Also unsere D-Line wird so ein bisschen der Turn- und Angelpunkt unseres ganzen Manövers. Schaffen wir es, Joey B. oft zu sacken, unter Pressure zu setzen, haben wir eine gute Chance. Wenn nicht, und das muss man bei Joey B. einfach sagen und den Receivern, die die Bengals haben, wird es eine sehr einseitige Angelegenheit. Ich glaube, dass das mit eines der schwersten Spiele für uns persönlich ist dieses Jahr, weil ich die Bengals als unfassbar stark einschätze und dieses Jahr einfach nur mit vielen Problemen, die man aber fixen kann. Aber wir werden sehen.
Ich glaube auch, ein bisschen Frust ist bei den Bengals schon mit dabei. Man hat sich das sicher anders vorgestellt, in die Saison zu starten. Was sticht denn bei der Defense raus? Jetzt, du als Quarterback, du kannst ja ein bisschen Defense lesen. Zumindest behauptest du das.
Ja.
Nein, Spaß beiseite. Man hat so diese Dreh- und Angelpunkte. Trey Hendrickson, der ein bisschen als Zugpferd mit der D-Line ist. Von Bell ist ein gutes Safety-Duo generell. Wo sind sie denn extrem stark? Wo können sie unserer Offense wirklich Probleme bereiten? Und um dann so ein bisschen den Turnover zu schaffen auf die Saints Offense, wo sind sie denn verwundbar? Stichwort Eli Apple.
Also, die Bengals verfügen über einen sehr guten Pass Rush. Gerade Trey Hendrickson als Dreh- und Angelpunkt. Auch hier noch nicht ganz in der Saison angekommen, noch nicht ganz auf Höchstform, so wie sie es letztes Jahr waren. Letztes Jahr war der Bengals Pass Rush plus die Bengals Offense der Weg zum Super Bowl. Dieses Jahr sind beide noch ein bisschen in ihren Kinderschuhen, aber das, denke ich, kann man ja durchaus schaffen. Allerdings müssen wir sagen, unsere O-Line ist relativ gut. Die Bengals Secondary, meh. Und die Bengals Rush-Defense ist ganz okay. Ich glaube, das ist jetzt ein relativer Reinschmiss-Take meinerseits. Ich glaube, dass wenn wir unbedingt die Bengals schlagen wollen und wenn wir eine gute Chance haben wollen, müssen wir sehr viel über unsere Run-Offense kommen. Wir haben gesehen, wie gut es mit Taysom Hill läuft. Wir haben gesehen, dass auch Alvin Kamara durchaus so ein bisschen was hinbekommt, wenn er gerade nicht den Ball fummelt. Wir werden vermutlich wenig Wide Receiver haben. Wir haben letztes gegen die Seahawks haben wir sehr viel wieder auf Play-Action gesetzt. Siehe da, auch das Passing-Game lief besser. Man mag es kaum glauben, Also wie gesagt, ich glaube, dass wir sehr viel rennen müssen gegen die Bengals. Ich glaube, dass wir die Bengals D-Line müde machen müssen, weil die einzigen sind, die uns wirklich schaden können. Die Secondary der Bengals würde ich ab und zu mal testen, gerade so in Richtung Eli Apple. Denn Eli Apple ist einfach kein guter Corner. Punkt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir möglichst wenig die Bengals Offense auf dem Feld sehen und möglichst viele Punkte mitnehmen. Das ist so mein Take.
Das glaube ich eben auch. Ich finde es ganz schön, dass du gesagt hast. Und Eli Apple, gnade dir Gott, wenn Jarvis Landry, Chris Olave und Michael Thomas fit sind. Egal, wen er von den drei Receivern, wenn sie fit sind, covern muss. Er kann nur verlieren. Eigentlich, wie du schon sagtest, Eli Apple ist jetzt nicht zwingend ein Top 20, geschweige denn ein Top 50 Corner in der NFL. Naja, ist so eine Schwachstelle, die Cincinnati irgendwann mal noch beseitigen muss. Soweit jetzt gut für uns. Ich finde den Ansatz, den du gebracht hast, um jetzt dann in die Saints Offense reinzustarten, ganz gut. Wie du sagst, die Receiver sind unklar und selbst wenn Olave, Landry und Michael Thomas fit werden, bei wie viel 100% sind sie wirklich? Und ich glaube, man hat eigentlich beim Seattle-Spiel nicht viel falsch gemacht. Du hättest ab und an mal ja, das Down mehr vielleicht schaffen können, dass die Fumbelei muss unbedingt aufhören. Vor allem, weil ich dieses Spiel wieder
komplett live verfolgen kann. Die verdammte Fumbelei muss unbedingt aufhören. Es ist unfassbar. Also, das ist mit Abstand das, was mich momentan am meisten stört. Die Strafen gegen die Seahawks, okay, alles cool. Haben wir in der Overtime besprochen. Da war eine lange PI dabei. Passiert. Gehört zum Game dazu. Sonst waren die Strafen okay, die Seahawks haben sich mit den Strafen massiv ins Knie geschossen. Aber diese verdammte Fumbelei, also jetzt mal, also was soll denn das? Wir haben dieses Jahr schon in 5 Spielen 15 Turnover oder so. Also ich kenne unsere Statistik ja nicht auswendig, warte, ich kann es vielleicht finde ich es irgendwo auf die Schnelle. Aber das ist also ja unfassbar, wie kann man denn so viele Bälle hergeben? Ich meine, ich verstehe ja, gut, man fumbelt mal, man hat mal eine Interception. Gehört zum Spiel dazu, wir alle, also du spielst Football, ich spiele Football, Jules spielt Football, wir kennen das, das passiert. Aber du kannst nicht konstant so viele Bälle verlieren und dann auch noch so dumm. Also da muss dringend was geschehen und ich verstehe noch nicht, warum da, also klar, die werden es schon selber besprechen, das sehen die ja selber, ne? Die sind ja nicht blöd, die unsere Saints, aber da könnte man echt mehr machen und das ist echt ärgerlich.
Definitiv bricht uns jedes Mal so ein bisschen das Genick. Gott sei Dank hat es nicht durchgebrochen beim Seahawks-Game. Aber jetzt wirklich, es muss mal ein Spiel ohne Turnover stattfinden. Ich sag nichts gegen eine getippte Interception oder so, sowas. Aber diese ständige Fumbelei, auch von Leuten, die nie fummeln im Regelfall, das nervt und das macht mich nicht gerade jünger. ich will hier eine Frage aufgreifen aus der Community von Manu. James Winston hat trainiert, war Limited Practice, mal sehen, angenommen, Winston ist fit, wir hatten die Diskussion vom Seahawks-Game ja schon, jetzt haben wir Andy Dalton 2 Spiele gesehen, du weißt, was du von ihm bekommst, du weißt, was du von ihm nicht bekommst, die Baseline als Game-Manager ist da, ist vielleicht kein Game-Manager plus à la Jimmy G, aber du weißt, er kann dir schon ein Spiel gewinnen. Phil, du hast 2 fitte Quarterbacks, Winston und Dalton nach 2 Spielen. Es geht daheim gegen die Bengals. Wen stellst du auf? Und warum stellst du ihn auf?
Bevor ich die Frage beantworte, ganz kurz noch, weil ich es gerade nachgeschaut habe. Wir haben 13 Turnover diese Saison verbucht auf unserer Seite und eine -8 Bilanz sind damit das schlechteste Team der NFL. Rangieren ungefähr bei den Commanders und Colts. Saugeil. Wenig Aufstellung.
Da wollte ich immer schon mal den Satz schwan.
Oh, ey, unfassbar. Gut, wen stelle ich auf? Ein bisschen Husten hier. Ich würde tatsächlich Andy Dalton aufstellen. Warum? Ich glaube, Andy Dalton hat momentan Drive. Ich glaube, Andy Dalton, man sieht, spielt Stück für Stück besser. Und Andy Dalton hat es jetzt einfach ein Spiel gegen die Vikings sehr knapp gehalten, 1 gewonnen. Dazu kommt, dass das jetzt Andy Daltons Revenge-Game werden kann. Und dem will ich das einfach gönnen. Punkt. Ich glaube, wir sind nicht an dem Punkt unserer Saison, in dem wir sagen, okay, doch, eigentlich sind wir genau an dem Punkt unserer Saison, in dem wir eigentlich gewinnen müssten, um in die Playoffs zu kommen, weil die Buccaneers sind auch eher lahmarschig unterwegs. Tom Brady hat gerade ganz andere Sorgen als sein Playoff-Standing. Und ja, naja, sei es drum. Auf jeden Fall, ja, das Spiel ist wichtig. Ich würde aber auf Dalton setzen, einfach weil er momentan eingespielt ist, weil ich weiß, dass er fit ist und weil ich ihm das Revenge-Game gönnen würde. Das sind eigentlich die Gründe. Winston muss man aber, glaube ich, nochmal reinbringen, wenn er fit ist. Schlicht und ergreifend, weil man jetzt einmal gucken muss, ob es klappt.
Ich glaube auch. Also du hast, es spricht für mich mehr für Andy Dalton noch diese Woche als für James Winston. Wie du sagst, es geht gegen seinen Ex-Club. Und James hat halt auch nur limited trainiert. Also für mich, wie gesagt, für mich ist seine erst bei 100%, wenn er mal eine volle Woche auch mit trainiert und nicht immer diese limited-Scheiße hat. Muss ich ganz offen so sagen. Deswegen, ich denke, man geht mit Dalton, ich gehe da aber mit dir, wenn Winston eine komplette Woche trainiert hat oder sogar zwei. Du musst ihm mal eine Halbzeit oder ein Spiel noch geben, weil unsere O-Line sich gefangen hat, weil dann vielleicht alle drei Receiver auch dann da sind und eingespielt sind, weil die Titans vielleicht schon funktionieren, das Run-Game funktioniert, nicht so viel gefumbled wird. Deswegen, Winston, ich glaube, jeder will ihn einfach nochmal sehen in der jetzigen Konstellation, wo es einfach besser läuft als die letzten drei Spiele. Lass uns den Schwung mitnehmen. Du hast vorhin schon gesagt, immer mal wieder die Secondary testen von den Bengals. Dazu Michael Thomas mal einen lustigen Kommentar abgelassen über Eli Apple. Die waren ja schon im Training bei der Oklahoma State University. Und damals hat schon geheißen, rekrute einen Defensive Back, der mich verteidigen kann. Hat zum Saints-Training oft das gegeben, hat Eli Apple wohl richtig auf die Fresse bekommen, deswegen das wünschen wir uns natürlich. Ich denke, egal ob Winston oder Dalton, beide werden es haben. Ja, wie du sagst, Run-Game nicht vernachlässigen. Darüber sind wir sehr gefährlich. Bring einfach ein bisschen Variation rein, mach Dalton oder Winston ein bisschen einfacher. Ich denke, wenn du so ein bisschen dieses Abziehbild vom Seattle-Spiel haben kannst, dann glaube ich, kannst du mit was reißen, wenn du so ungefähr reingehst und das auch aufs Feld bringen kannst. Zur Defense muss ich halt jetzt sagen, Leute, seid aggressiv. Wenn du sagst schon, die Bengals erwartest du auch eher aggressiv in der Offense, weil die müssen das Spiel auch gewinnen, dann sei auch aggressiv mal in der Defense. Ich hab's bei der Overtime zum Spiel gegen die Vikings gesagt, wir hatten zweimal einen Blitz, einer ging durch für einen Sack. Hey, die O-Line hat immer noch Probleme bei den Bengals, die nicht gerade klein sind. Das ist jetzt nicht so wie bei uns, dass man sagt, ja, so kleine Stellschrauben, die jetzt noch ganz minimal angepasst werden, dass es wirklich perfekt wäre. Da gibt's größere Löcher und deswegen mach Cam Jordan Feuer unterm Arsch, mach Onyemada Feuer unterm Arsch, erzähl dem Jungen auch mal, genauso wie Davenport, yo, du spielst jetzt um einen neuen Vertrag gerade und so kriegst du hier keinen. Bring mal einen Blitz, bring Demario Davis raus, lass Tyrann Mathieu blitzen. JT Gray hatte letzte Woche, glaube ich, einen Sack. Das funktioniert ja. Sei aggressiv und schau, dass du Big Plays vermeidest. Schau, gerade an die Safeties geht's raus, wenn Marcus May wieder da ist, ist vielleicht die Abstimmung auch wieder besser, aber die Safeties haben letzte Woche alle zusammen nicht gut ausgesehen, die Safety-Hilfen haben überhaupt nicht da gepasst, wo sie hätten sein müssen, zum Teil war keine Übersicht da, zum Teil war man sich unsicher, wo man hingehen sollte, deckt man doch seinen Mann oder hilft man, das bringt mich nicht weiter, das darf im Tyrann Mathieu nicht passieren, also ich weiß, helfe ich jetzt Adebo, dem sein Receiver abgehauen ist, oder schaue ich auf meinen Tight End, der dann für einen Gain für 6-7 Yards macht. Es ist klar, dass ich dann schaue, Adebo, scheiße, der hat verloren sein Duell, ich gehe mit dem Receiver mit. Und das Lesen muss früher passieren, das kann ich erwarten. Deswegen, da darf uns Joey B nicht wehtun, weil Joey B wird uns bestrafen, wenn es da Möglichkeiten gibt. Deswegen macht den The Front 7 Feuer unterm Arsch, sei da aggressiv. Andererseits sei aber mit der Defensive Backgruppe eher ein Stückchen passiver. Eher viel Cover 2 spielen, vielleicht auch Cover 3. Man-to-Man am besten vermeiden, weil Ja'Marr Chase und T. Higgins sind halt leider Receiver, die ihre Duelle gewinnen können. Und dann ist auch egal, dass wir mit Adebo und Lattimore eigentlich kein schlechtes Cornerback-Duo haben. Ich hoffe, dass Alan hört mir zu und ich hoffe, ich bin mit meiner Einschätzung da nicht falsch. Ich bin aber durchaus der Meinung, man kriegt es hin, eine ausgeglichene Defense zu haben und man wird die O-Line der Bengals schlagen können. Und Joey B, wenn der ständig die Hand von Cam Jordan in der Fresse hat, kann ich mir auch vorstellen, dass dieser Mann etwas gefrustet ist, im lauten Superdome auch den ein oder anderen Fehler macht und wir endlich mal mehr Turnover generieren können, dass wir unsere Statistik nach oben schrauben und vielleicht auch mal ins Positive irgendwann bringen. Ich bin da sehr optimistisch. So viel zu den Saints. Haben wir noch Community-Fragen? Ja, haben wir. An dieser Stelle, Manu sei gesagt. Manu, danke für deine Einsendungen bzw. deine Anmerkungen. Es ist die Frage aufgekommen wegen der Trade-Deadline. Und es ist eine Frage aufgekommen wegen Lücken im Kader Richtung Qualität, Quantität. Ich würde sagen, Manu, diese Fragen beantworten wir dir. Aber nicht heute, weil da kommt eine Sonderfolge vor der Trade-Deadline in Form eines Football-Quickies. Irgendwo so in die Richtung. Phil ist sicher auch mit dabei, weil dann will er seine Michael-Thomas-These endlich unterlegen, warum er da einen Trade möchte. Wir können über Taysom Hill und Sean Payton in der Folge ein bisschen reden. Das kommt. Ich habe es nicht vergessen, es bleibt auf dem Sheet. Die zweite Frage, die aufkam, Phil, wegen unseren neuen Running Backs. Ja, du hast nominell jetzt gerade 3 Running Backs, mit Taysom Hill irgendwie so einen halben vierten. Und wenn wir ehrlich sind, Washington ist eher gedacht für Special Teams. Kamara, Ingram, ja, Ingram nicht mehr der Jüngste, Kamara zurzeit ein bisschen verletzungsanfällig. Taysom Hill eigentlich kein nomineller Running Back. Jetzt hat man sich Jordan Howard und Jake Funk in Practice Squad geholt. Was kannst du zu den beiden sagen? Kannst du überhaupt was sagen? Schmeiße ich dich jetzt vom Bus? Und warum dieses Signing? Rein tiefes Signing oder glaubst du wirklich, die bringen qualitativ nochmal ein bisschen anderen Spirit in den Running Back Room und können da vielleicht eine Lücke schließen, die noch offen ist?
Schmeiße ich gerade wieder den Bus? Oh, schade, jetzt haben sie aber schon getan. Nee, Spaß beiseite. Also, ein bisschen was kann ich dazu sagen. Ich habe mich mit den beiden Runbacks null beschäftigt, noch kein Tape oder so gesehen und nichts zu denen gelesen. Ich verstehe den Move aber folgendermaßen. Ich glaube, dass unser Runback-Room fein ist. Alvin Kamara ist anfällig, momentan aber fit. Ingram auch fit. Taysom Hill hat momentan ja eine Menge der Workload übernommen, der beiden im letzten Spiel. Ich meine, hat einige Carries gehabt und auch wenn das natürlich eine eigene Formation für sich selbst genommen ist, ist es natürlich trotzdem ein Stück weit Übernahme von Spielzügen für Running Backs und ich glaube, das wird Taysom Hill auch durchaus mal in irgendwelchen Formationen sehen, als vielleicht Fullback, Running Back und so weiter, wie wir das früher gewohnt sind, einfach weil wir haben jetzt gezeigt, was wir mit Taysom Hill alles machen können und du brauchst auch, ich gehe jetzt gerade auf Taysom Hill ein, aber im Prinzip geht es um die offensive Struktur. Du brauchst auch so ein Spiel, wo du halt gezeigt hast, okay, das und das und das können wir machen, weil die Defense sich dann darauf einstellen müssen. Und dann kannst du wieder andere Sachen machen. Das ist das Tolle. Wir wussten schon immer, was wir mit Taysom Hill machen können, aber wir haben es nie so richtig zeigen können. Weil das war immer so ein bisschen, oh, nicht Fleisch, nicht Fisch, wir haben es dann nicht gepasst, aber der hat mal 50 Yards gehabt im Spiel und dann war es das aber auch schon. Das war jetzt kein Game Changer. Aber jetzt haben wir gezeigt, okay, wir können euch brutal wehtun. Stellt euch drauf ein, und dann machen wir irgendwas anderes. Ich glaube, dass das ein reines Tiefen-Signing war. Ich glaube, dass wir damit rechnen, dass, falls jemand verletzt ist, wir da was haben, dass wir das schnell nachziehen können. Ich gehe nicht davon aus, dass man den Running Back umstrukturieren will, zumal man auch echt genügend Prominenz hat. Kamara, Ingram und Hill sind auch einfach prominent genug. Das ist, wenn man das so nimmt, für sich selbst ein Top-Running Back-Room in der Liga. Und deswegen, ich denke, es ist auf Tiefe.
Also du hast ja gerade mit Jordan Howard schon ein Wett geholt, der einiges schon mitgemacht hat. Ob er den Running Back Room jetzt so viel weiterbringt, weiß ich nicht. Ich hätte jetzt kein Problem damit, ihn reinzuschmeißen, aber ob er jetzt mehr leisten könnte als in Washington, ich weiß es nicht gerade, nachdem die erst seit dieser Woche dabei sind. Mal sehen, ob wir einen davon überhaupt im Active Roster sehen. Also unser neuen Nummer 1 Running Back haben wir auf jeden Fall damit nicht verpflichtet, aber es ist jetzt auch nicht ganz so schlecht. Also ich verstehe es eher, dass man die beiden geholt hat, bevor man zum Beispiel Osigbo wieder zurückgeholt hat. Was ich nicht verstehe, und da mein Anruf, Abraham Smith, ich weiß nicht, warum ich den so falsch einschätze. Gut, ich habe ja auch nur Tape gesehen und nicht das ganze Trainingslager verfolgt. Habe es ja auch nicht verfolgen können. Aber das, was ich von ihm gesehen habe und auch was ich gelesen habe, war nie so schlecht. Jetzt, der war bei mir über Tony Jones Jr. eigentlich und von dem hat man leider gar nichts mehr. So viel dazu, vielleicht wird da auch noch durchgetauscht auf dem Practice Squad, mal sehen. Ob es auf die Hand der Harte eher zurückzuführen ist, ich glaube nicht. Punt Returner haben wir, genügen. Wir haben mit Shahid einen reinen Spezialisten für Returns. Callaway kann es machen, Olave kann es machen, Taysom Hill hat es bewiesen, er kann es machen. Alvin Kamara hat in seiner Rookie-Saison auch returned, sogar ziemlich erfolgreich gegen die Bucks mal zurückgelaufen. Natürlich, den Star-Running-Back lässt er eigentlich nicht returnen, aber es sind genügend Leute da, deswegen glaube ich da eher nein. So, die Keys to Win gegen die Bengals, dann geben wir ein bisschen Gas. Was wir schon angesprochen haben, straft die löchrige O-Line gnadenlos, sei aggressiv, riskiere vielleicht auch ein bisschen mehr was Richtung Blitz. Schau, dass Joey B. keine schöne Umgebung hat. Dasselbe wie letzte Woche steht noch drin. Vermeide Turnovers. Fertig. Keine weiteren Kommentare dazu. Hold Burrow cold. Wenn diese Maschine warm läuft, gerade in Connection mit Jamar Chase, jo, dann wird es nicht spaßig, deswegen Secondary aufgepasst. Wenn der Mann nicht warm wird, glaube ich, wird es nice für uns. Und nutze deine Stärken in der Offense, keep rolling. Du hast bewiesen gegen die Seahawks, du weißt, was du kannst, was gut funktioniert. Verfeine das, verbessere das noch und das kann der Bengals Defense richtig wehtun. So, Punkt 7.
Wenn ich da einen Punkt noch ergänzen dürfte. Spiel smarten Football. Bedeutet, schieß dir nicht selber ins Bein. Nimm Punkte, die du mitnehmen kannst, probier nicht zu aggressiv zu sein, vermeide Turnover und gib dir diese Taktik, lass defensiv auch durchaus, wir gehen auf Turnover statt auf Verteidigung, also wir akzeptieren lieber mal ein Big Play gegen uns und gehen dafür lieber auf die Interception, das würde ich lassen, das tut uns am Ende, glaube ich, nur mehr weh, als es uns hilft, deswegen einfach konservativ smarten Football spielen und dann hoffen, dass wir das gewinnen, also play smart.
Jo, das nehmen wir gerne so mit rein. Dann kommen wir zu Punkt 7. Fantasy. Eigentlich war geplant, dass Jules ja die Folge mit dabei ist. Jetzt darf wieder ich das regeln. Mal schauen. Ich glaube, ich war aber gar nicht mal so verkehrt beim letzten Mal, wenn ich mir das so zurückwirkend nochmal angeschaut habe. Fangen wir wieder mit den Bengals an. Joe Mixon hast du wahrscheinlich auch relativ früh gezogen. Den startest du natürlich. Joe Burrow auch. Joe Burrow bencht man nicht, außer du hast so Aaron Rodgers, Tom Brady noch mit dabei. Dann bencht du ihn sonst. Burrow eigentlich Starting Quarterback, startest du natürlich. Wide Receiver, du kannst sowohl T. Higgins, glaube ich, spielen lassen, als auch Jamar Chase. Musst du eigentlich auch, weil gerade auch für Jamar Chase bist du früher reingegangen im Draft. Den hast du nicht so spät bekommen. T. Higgins vielleicht ein bisschen später. Kann man eventuell auch streamen, genauso wie Hayden Hurst. Tight End ist jetzt Mittelklasse, Tight End wird dir das Spiel nicht gewinnen. Special Teams bzw. Kicker kannst du auf jeden Fall starten bei den Bengals. McPherson hat bewiesen, er hat gute Nerven, kann man maken. Die Defense der Bengals ist eher ein Sit, würde ich jetzt behaupten. Damit zu den Saints. Quarterback-Position lässt du die Finger davon. Running Backs, Alvin Kamara hast du früher dafür gedraftet. Ja, stell ihn auf. Wenn Michael Thomas fit ist, ja, stell ihn auf. Wenn Chris Olave fit ist, ja, stell ihn auf. Jarvis Landry, wenn er spielt, eher Stream, eher Richtung Sit. Tight Ends werde ich auch alle setzen. Das hat Alan Troughton zwar ein paar Punkte gemacht, aber nope, Taysom Hill wird auch, ja, Taysom Hill ist so ein Thema. Streamen, oder wenn ich gesagt, du hast gar nichts anderes, dann starte ihn. Unsere Defense gegen Joe Burrow starten, ich glaube, die schlagen zurück. Das wird Punkte geben. Und Big Nuts Lutz startest du natürlich auch. Da soll es keine Probleme geben. So, Fantasy, glaube ich, als würde ich selber spielen, abgehakt. Ich glaube, da hört man nicht viel raus zu mir, Jules. Als nächster Punkt, unsere geliebten und beliebten Thesen. Oh, Phil, was habe ich mir da rausgesucht? Michael Thomas ist back, der pulverisiert, in Anführungsstrichen, Eli Apple. Mindestens 5 Catches für mindestens 60 Yards und ein Tuddy.
Oh, das, ja, ist, das, ist, das ist, das ist, ja, wenn er fit ist und spielt, dann geht das, ja.
Ja, also ich gehe davon aus, das tut er. Dann, schlecht für uns, einer von unseren Ex-Saints-Spielern rasiert, also ich spreche jetzt von Wombell, Eli Apple ausnahmsweise, was ich nicht glaube, oder Trey Hendrickson. Einer von den beiden hat am Ende zu dem Spiel ein PFF-Grade, oder einer von den dreien, hat am Ende ein PFF-Grade von 80+.
Ja.
Okay. Dann die Saints D, gerade die Secondary, fängt sich. Die Bengals machen nie mehr Raub und Raum gewinnen als mindestens als maximal 30 Yards.
Pro Drive.
Ja, nee, also halt pro Spielzug. Also so einen 60-Yarder wirst du dir nicht fangen, das will ich damit
Ach
sagen.
so, pro Spielzug. Nein.
Okay, krass. Also Phil erwartet dann doch irgendwie eine tiefe Bombe, die wir uns fangen. Und wo wir jetzt schon gesagt haben, aus Run Game setzen die Saints überrennen die Bengals. Es gibt mindestens 150 Rushing Yards.
Oh, das ist spannend. Also das, da würde ich einfach mal sagen, ja.
Ich muss auch dazu sagen, bei dem Skript, die Thesen nehmen fast die meiste Zeit ein, die ich brauche, wenn ich die schreibe. Aber auch, weil die ja bei euch so gut ankommen. Dann wäre es das mit den Thesen gewesen. Haben wir eine Reimkasse? Der war nicht unabsichtlich. Egal. Nummer 9, die Quoten noch. Ja, Donnerstag ist jetzt nicht so quotenfreundlich. Es gibt noch nicht so viel. Aber wir probieren es mal. Wenn du auf Sieg Saints setzt, ein Zehner kriegst du 21,20 Euro zurück, bei den Bengals 17,50 Euro. Phil, da auf Sieg Saints setzen oder eher auf die
Ich
Bengals?
will ganz offen und ehrlich sein. Ich meine, wir machen gleich noch unser Ergebnis vielleicht. Aber ich würde auf den Sieg der Bengals setzen. Ich weiß nicht. Da würde ich nicht auf den Saints-Sieg setzen. Aber, also wenn es um mein Geld geht, wenn es um mein Herz geht, immer die Saints.
Gut, relativ ähnlich sind die Quoten, was das erste Ergebnis, also Halbzeitergebnis betrifft. Saints-Führung kriegst du bei 10 € Einsatz 22,20 €, wenn die Bengals führen 19 €. Da, auf was sollte man tippen? Oder auf was würdest du tippen? Wie gesagt, wir geben hier ja keine Hinweise oder ähnliches und wir sagen auch immer, Jungs, passt auf oder Mädels, wenn ihr wettet, dann immer Obacht und sich nicht darin verlieren.
Und kleiner Wetttipp, wenn ihr wettet, wettet nicht, keine Ahnung, auf Ruanda, Bundesliga 1 oder so, sondern wettet dann schon auf Sachen, bei denen ihr euch halbwegs auskennt.
Hundekämpfe.
Oh, kommt böse, kommt böse. Michael Vick will
Nein,
mitreden.
Spaß beiseite.
Ich glaube tatsächlich, dass wenn ich gamble müsste, würde ich mit uns als Halbzeitführung reingehen. Ich glaube, kann mir gut vorstellen, dass wir.
Was?
Yeah. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir mit einer Halbzeitführung reingehen, weil wir sehr konservativ spielen und dann die Bengals aber anfangen, den Motor richtig aufzudrehen. Und ich glaube, dass wir am Ende aber nicht gewinnen werden.
Ah, ja, also ich würde tatsächlich erste Halbzeit nicht auf die Führung setzen. Das war die letzten Wochen oder auch Jahre nie so unser Ding ganz. Aber gut, den Michael Vick, der war übrigens auch unbeabsichtigt, aber gut, schön, dass er so mit reinkam. Den hat sich kurz verdrängt. Und dann noch letzte Quote. Die Saints machen über 44,5 Punkte, beziehungsweise ist dann eine 2,07-Quote, sprich bei 10 € Einsatz 20,70 € raus. Bei den Bengals wären es 1,75. Glaubst du denn, dass wir über 44,5 Punkte machen?
Wir in einem
Ein richtiger
Spiel.
Shootout?
In einem
Ja.
Spiel.
Ja.
Na, no way. Ist es.
Aber ich sehe gerade, halt,
Das ist
ist
nämlich
nicht
die
unser, sondern ist
Quote.
die
Ja, genau, es ist zusammen.
ist die
Ja,
Gesamtpunktzahl, ist die
okay. Nee, weil in
Gesamtpunktzahl,
einem Spiel, also die Quote habe
habe
ich auch
ich
schon
mich verguckt.
gewundert. Zumal müsste also die Quote bei 44 Punkten pro Spiel, müsste ich glaube bei, was weiß ich, 5 irgendwas liegen. Alles andere
Yep.
wäre unrealistisch. Also sagen wir so, ich habe mir notiert, dass wir über 45 Punkte kommen in meiner Prediction, meiner Ergebnis-Prediction. Ich würde dabei immer aufpassen bei über 45. Das ist, weißt du, da hast du am Ende so ein Gurkengame, geht's 13-13 aus. Football-Spiele sind eher so, keine Ahnung, in Richtung 40.
Jetzt um die 40 Punkte rum, aber das ist immer so
Genau,
ein sicherer
in
Hafen im
Richtung
ersten
40, aber
Moment.
so über 45 würde ich nicht tippen. Einfach aus Sicherheit. Ich würde es nicht machen. Aber ich meine, in meiner Prediction sind sie über auch 45, sogar über 46. Also von daher. Wenn ihr Risiko liebt und ihr denkt, das kann was werden, ich glaube, dass es schon viele Punkte gibt. Aber bei solchen, bei Footballspielen würde ich nicht auf Punkte wetten. Das ist eine ganz dumme Idee, meines Erachtens. Aber do what you like.
Ich finde auch eher dann so, eher drauf setzen, Cam Jordan, halber Sack oder sowas. Da fühle ich mich ein bisschen sicherer. Aber gut, den hatten wir beim letzten Mal schon. Dann, weil du ja schon gesagt hast, in deiner Prediction kommst du auf über 46 Punkte, kommen wir noch zum Tipp Phil, wie geht's denn am Ende aus, die ganze Show?
Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass wir führen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da, keine Ahnung, 10 zu 3 oder so in die Halbzeitpause reingehen. Oder vielleicht 10, ja, 10 zu 6 oder sowas. Und ich sage aber, es wird am Ende ein knackiges 30-17 gegen uns.
30-17? Du traust uns nur 17 Punkte gegen die der Bengals.
Ja. Okay, krass. Ich habe vor den Bengals, vielleicht habt ihr die Folge schon gehört, ich habe vor den Bengals eine hohe Meinung, weil ich glaube, die Bengals sind an sich ein Team, das sich momentan noch unter Wert verkauft. Ich glaube, dass die Bengals diesen Sieg unbedingt brauchen. Das wissen die Bengals auch. Joey B kann Defenses shreddern. Das haben wir jetzt genügend gesehen in den letzten 2 Jahren. Vor dem Spiel habe ich Angst. Das ist, wie gesagt, eins der Spiele, da war ich gegen Tampa Bay sicherer, da war ich gegen die Seahawks sicherer, aber das Spiel,
Ja. Also ich habe so das Gefühl, wir kommen langsam in Fahrt, gerade wenn wichtige Personalien auch wieder zurückkommen. Ich bin auch optimistisch, dass eben so MT Olave dann doch noch spielen können. Ja, es wird wieder eng. Ja, ich werde mich ärgern müssen, aber am Ende kommt Joey Bim im Gastgeschenk zu uns. Die Saints behalten den Sieg im Superdome knapp mit 27 zu 24. Also ich komme auch weit über 40 Punkte. Mal schauen, ob ich da richtig liege. Und soweit, mein Sheet ist leer. Phil, hast du noch irgendwas zu sagen?
Nein, Sir. Nichts mehr zu sagen, Sir. Nee. Hab nichts zu sagen. Wie gesagt, ich bin gespannt auf das Spiel. Ich bin wirklich gespannt auf das Spiel, weil ich glaube, das ist auch für unsere Saison ein Turning Point sein. Können wir das gewinnen? Dann stehen wir nämlich 3-3. Und dann sind auch für uns die Aussichten nicht mehr ganz so dunkel, wie sie am Anfang der Saison waren. Dann haben wir uns relativ gut gefangen. Und ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt.
Ich sage ja, die 14-3-Season ist incoming. Mhm. Soweit. Mein Abschluss noch in eigener Sache. Ob es eine Watch-Party geben wird, weiß ich mal wieder nicht zu dem Zeitpunkt. Sorry, Leute, Jules ist wieder mal so viel unterwegs, mit denen kann man gerade nicht viel planen, aber das soll er sich auch mal gönnen. Wenn es eine gibt, erfahrt ihr das natürlich über unsere sämtlichen Kanäle, Instagram, WhatsApp-Gruppe, whatever, Discord-Server, den ich nur empfehlen kann. Und wenn ihr sagt, ja, nee, auf euch habe ich keinen Bock, aber auf euer Merch, dann nochmal der Hinweis. Unser Shop ist 24 Stunden für euch geöffnet. Schaut gern vorbei, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ja, Phil, vielen Dank für deine Einschätzungen und Expertisen.
Es war mir eine Ehre, hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Mir auch. Und dann beende ich die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten Who Dat?